ARD.
Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat den Tod ihres Anführers Nasrallah bestätigt. Nach russischen Luftangriffen auf ein Krankenhaus in der ukrainischen Stadt Sumy ist die Zahl der Toten auf 9 gestiegen. Und das THW bildet Jugendliche aus der Ukraine aus. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, dem 28. September um 17 Uhr. Nachdem Israel bereits gestern bei Luftangriffen auf südliche Vororte von Beirut unter anderem das Hauptquartier der Hisbollah bombardiert hatte, verkündete die israelische Armee heute den Tod von Hisbollah-Chef Nasrallah. Der 64-Jährige, der die Organisation fast 30 Jahre lang angeführt hatte, galt als der mächtigste Mann im Libanon. Jetzt hat auch die Hisbollah-Miliz seinen Tod bestätigt. Mehr dazu von Moritz Behrendt aus Beirut.
Am frühen Nachmittag hat die libanesische Schiitenmiliz den Tod ihres Anführers Hassan Nasrallah bestätigt. In den offiziellen Medienkanälen der Hisbollah wird Nasrallah als standhafter Führer gewürdigt, der sein Leben dem heiligen Widerstand gewidmet habe. Auch nach dessen Tod werde, Zitat, das Schwert gegen die zionistischen Aggressoren erhoben bleiben. Israels Armee hatte am Vormittag bekannt gegeben, den 64-Jährigen gestern bei einem massiven Bombardement im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut getötet zu haben. Damit hat die pro-iranische Miliz ihren jahrelangen Generalsekretär und geistigen Anführer verloren. Seit mehr als 30 Jahren war Nasrallah Hisbollah-Chef. Israel zu bekämpfen war für ihn Lebensaufgabe, wie Nasrallah in einem früheren Interview sagte. Nun werde er nicht länger in der Lage sein, die Welt zu terrorisieren, heißt es von der israelischen Armee. Die setzte in der Nacht und im Laufe des heutigen Tages ihre groß angelegten Angriffe auf den Libanon fort.
Einen Kultstatus bei seinen Anhängerinnen und Anhängern erreichte Nasrallah vor allem mit dem Abzug der israelischen Truppen aus dem Südlibanon im Jahr 2000. Nach dem unaufhörlichen Beschuss der Hisbollah gab die Armee ihre Besatzung des Gazastreifens nach 22 Jahren auf. Und auch der 2006 von der UNO vermittelte Waffenstillstand im Krieg zwischen Israel und der Hisbollah machte ihn in der arabischen Welt populär. Israel nun wertet den Tod des Hisbollah-Anführers als Erfolg. Für Israel war er der zentrale Entscheider der Terrororganisation, verantwortlich für den Mord an vielen Israelis und Soldaten. Mehr dazu von Bettina Meyer aus Tel Aviv.
Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Mit diesen Worten hat Armeesprecher Daniel Hagari den Tod von Hisbollah-Anführer Hassan Nasrallah bestätigt. Er sei vergangene Nacht mit Hilfe eines zielgenauen Luftangriffs der israelischen Armee im Hauptquartier der Hisbollah in Beirut getötet worden. Just in dem Moment, als er dabei war, weitere Angriffe auf das Volk Israels zu befehlen, so Hagari. Der Sprecher fügte hinzu: Jahrzehntelang habe Nasrallah Terrorangriffe verübt, das Blut tausender unschuldiger Menschen an seinen Händen gehabt. Die Armee betonte außerdem, die Hisbollah habe seit dem 8. Oktober vergangenen Jahres Israel mit mehr als 9500 Raketen, Drohnen und Panzergranaten beschossen. Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant bezeichnete Nasrallah als Mörder. Er sei eine direkte Bedrohung für tausende Israelis gewesen. Unseren Feinden sage ich, wir sind stark und entschlossen. Unseren Partnern sage ich, unser Krieg ist euer Krieg. Den Menschen im Libanon sage ich, wir führen nicht gegen euch Krieg. Es ist Zeit für eine Veränderung, so Gallant. Die israelische Armee hat dem Luftangriff auf das Hisbollah-Hauptquartier in Beirut den Namen Neue Ordnung gegeben. Bei dem Angriff auf Nasrallah sei zudem der Anführer des südlichen Kommandos der Hisbollah-Miliz Ali Karki getötet worden. Auch nach dem Luftangriff flog die israelische Armee weitere Angriffe auf mehr als 140 Stellungen der Hisbollah im Libanon, hieß es weiter. Eine Boden-zu-Boden-Rakete aus dem Libanon war am Morgen nördlich von Tel Aviv eingeschlagen. Verletzte hatte es nicht gegeben. Die Armee gab bekannt, es sei jetzt das Ziel, weitere Waffendepots der Hisbollah-Miliz und weitere Führungskräfte der Terrororganisation zu treffen.
Nach Berichten von israelischen Medien hat ein ziviles Flugzeug aus dem Iran versucht, den Flughafen der libanesischen Hauptstadt Beirut anzusteuern. Dabei soll es sich um einen Waffentransfer zu Hisbollah gehandelt haben. Die israelische Armee hat daraufhin Kontakt zum internationalen Flughafen in Beirut aufgenommen, um eine Landung zu verhindern, notfalls mit Gewalt. Die Maschine drehte daraufhin ab. Es sei jetzt das erste Mal, dass der Libanon Waffenlieferungen über den zivilen Flughafen erlaubt habe. Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. In der ukrainischen Stadt Sumy sind bei zwei russischen Luftangriffen auf ein Krankenhaus mindestens 9 Menschen getötet worden. Außerdem wurden laut Militärverwaltung 12 weitere Menschen verletzt. Der erste Angriff ereignete sich am Samstagmorgen. Zu dem zweiten kam es, als sich Patienten und Mitarbeitende in Sicherheit gebracht hätten, heißt es weiter. Die ukrainische Luftwaffe meldet unterdessen, einen Großteil der russischen Drohnen und Raketen abgeschossen zu haben. Für die ukrainische Armee stellt der russische Angriffskrieg eine ständig größer werdende Herausforderung dar. Dabei geht es nicht nur um Munitionsmangel oder die Erschöpfung der sich im Dauereinsatz befindenden Soldaten, auch in der Bevölkerung nimmt die Verzweiflung zu. Aus Kiew berichtet Rebecca Barth.
Schon seit Mai halten die Männer der 47. Artilleriebrigade ihre Positionen in der Region Donetsk. Trotz des Munitionsmangels, der sie daran hindere, alle aufgeklärten Ziele auch entsprechend anzugreifen, berichten die Soldaten der Nachrichtenagentur AFP. Der 50-jährige Dmytro ist nahezu pausenlos im Einsatz. In Russland gibt es niemanden, mit dem man verhandeln kann. Sie töten uns, bombardieren uns, absichtlich. Wir greifen sie nicht an, das ist unser Land. Wir verteidigen uns. Viele Soldaten der ukrainischen Streitkräfte sind seit über 2 Jahren im Einsatz. Der Armee fehlt das Personal, um ihnen Erholung zu gönnen. Ein großes Problem an der Front. Verhandlungen mit Russland aber sind trotz der schwierigen Lage für viele Soldaten nur unter ukrainischen Bedingungen denkbar. Zu hoch ist der Preis, den die Armee in den vergangenen 2,5 Jahren gezahlt hat. Was auch immer Selenskys Plan vorsieht, die Ukraine sollte frei sein innerhalb ihrer Grenzen von 1991. Es kann keine Zugeständnisse an Russland geben. Von einer Position der Stärke aber ist die Ukraine aktuell weit entfernt. Täglich greift Russland mit Bomben, Raketen und Drohnen an. Nicht nur an der Front, sondern auch die ukrainischen Großstädte im Hinterland. Allein in der Nacht zu Samstag feuert Russland 2 Raketen und über 70 Drohnen auf die Ukraine ab. In Sumy versucht das Militär, die angreifenden Drohnen noch abzuschießen, aber vergeblich. 2 von ihnen krachen kurz hintereinander in ein Krankenhaus. Freiwillige Helfer filmen den Angriff. Mindestens 8 Menschen werden dabei getötet. Währenddessen schauen die politischen Beobachter in der ukrainischen Hauptstadt skeptisch auf Volodymyr Selenskys Reise in die USA. Die Erwartungen an den Besuch seien überzogen gewesen, argumentieren Kritiker. Bei Politikwissenschaftler Jefen Magda wirft vor allem Selenskys sogenannter Siegesplan Fragen auf. Ich verstehe noch nicht, ob das ein Friedensplan oder ein Siegesplan ist. Das ist schlecht, aber ich verstehe, dass wir für unsere westlichen Partner vielleicht einen Friedensplan vorschlagen müssen, weil es im westlichen Establishment eine Forderung nach Frieden gibt. Das ist durchaus sichtbar. Der Druck auf die ukrainische Führung nimmt zu, genauso wie die Verzweiflung in der ukrainischen Bevölkerung. Viele wollen weiterhin Widerstand leisten, aber auch ihre Kraft sei endlich, heißt es immer wieder.
Über 1 Million Menschen sind seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine nach Deutschland geflohen. Von einem auf den anderen Tag war auch der Alltag der jungen Menschen zerstört. Entweder mussten sie zum Militär oder flohen aus ihrem Heimatland. Andere halfen zum Beispiel im Katastrophenschutz mit, um nach den täglichen Luftangriffen Menschen aus Trümmern zu retten. Jetzt hat das THW Jugend in Cuxhaven eine Initiative gestartet. Sie bildet 16 jugendliche Helfer aus. Wie das genau aussieht, Peter Becker war in Cuxhaven.
Ja, dann machen wir jetzt Trümmersuche. Wir stellen uns also vor, dass wir ein Gebiet haben mit Trümmern, zum Beispiel nach einem Hauseinsturz. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir Personen in dem Gebäude suchen müssen.
Ausbilder Tobias Meissner vom Technischen Hilfswerk muss nicht viel erklären. Die 16 jungen Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt vor einem simulierten Trümmerfeld stehen, kennen diese Situation. Seit dem Beginn des Angriffskriegs auf ihr Land helfen sie als Freiwillige im Katastrophenschutz mit. Auch Alina Kobetz sucht die Betonplatten nach Stofffetzen ab, die in der Realität auf eine eingeklemmte Person hinweisen können. Die 22-jährige Informatikstudentin bildet in der Ukraine Kinder und Jugendliche im Katastrophenschutz aus. In dem einwöchigen Kurs in Cuxhaven will Alina lernen, wie sie Rettungstechniken kindgerecht erklären kann.
Das ist sehr wichtig, weil in unserem Land Krieg herrscht und es viel Zerstörung gibt. Sehr viele Menschen leiden und sterben. Und wir müssen den Jugendlichen beibringen, wie man Verschüttete rettet und erste Hilfe leistet, insbesondere in Notsituationen.
Die jungen Menschen, überwiegend Frauen, engagieren sich in der Ukraine freiwillig in der Organisation Schule der Sicherheit. Dort steht nicht Mathe auf dem Lehrplan, sondern das Retten aus Höhen und Tiefen oder der Transport von Verletzten.
Deshalb ist es auf Trümmern auch gar nicht so schlecht, wenn man sich auf allen Vieren bewegt. Ja, und ihr seht schon, die Trümmer sind rutschig.
Tobias Meißner vom Jugendverband des Technischen Hilfswerks bringt Alina und den anderen bei, wie sie ihr Wissen spielerisch vermitteln. Sie sollen Kinder so ausbilden, dass diese keine Angst bekommen. Das THW möchte mit der Ausbildung die Widerstandsfähigkeit der Ukraine stärken, sagt Ingo Henke, der das Projekt leitet.
Wir müssen uns vorstellen, das ist der vierte Durchgang dieses Workshops. Wir haben dann 70 JugendleiterInnen ausgebildet. Bislang haben diejenigen, die bei uns in dem Workshop waren, insgesamt über 6.000 junge Menschen ausgebildet in diesen kleinen Fähigkeiten.
Das Projekt findet immer in einem anderen Ortsverband in Deutschland statt. Das THW Cuxhaven hat freiwillig Unterkunft und Logistik angeboten. Die Ausbilder aus Deutschland sprechen von sich aus das Thema Krieg in dieser Woche bewusst nicht an.
Natürlich kommt immer mal wieder irgendetwas auf. Zum Beispiel, ach, das ist auch nett, mal im Garten sitzen zu können ohne Luftalarm. Da schluckt man erstmal. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich freue mich auch, dass du das jetzt eine Woche so haben kannst.
Letzter Programmpunkt dieses Tages, das Retten eines Verletzten vom Dach mit Hilfe einer Trage. Was Alina Kobetz hier lernt, muss sie vielleicht schon bald in der Ukraine anwenden. Ihre Heimatstadt Pokrovsk musste sie verlassen, weil diese jeden Tag von russischen Soldaten mit Artillerie beschossen wird. Zuversicht gibt Alina die Arbeit in der Schule der Sicherheit, wo sie auch das Know-how aus Cuxhaven weitergeben will.
Ich freue mich sehr, dass ich hier mitmachen kann, denn ich habe hier schon sehr viel gelernt und ich werde noch viel lernen. Und dieses Wissen kann ich an meine Schüler und die Jugendlichen weitergeben. Das ist im Moment das Wichtigste für unser Land.
Schon am Sonntag reisen die 16 Ukrainerinnen und Ukrainer wieder mit dem Bus zurück ins Kriegsgebiet.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.